NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Juni 1974. Der Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland.
Für uns sehr langweilig, nichts zu tun.
Es war der 7. Juli 1974. An diesem Sonntag gab es für die Taxifahrer in Deutschland kaum Gäste. In München fand an diesem Tag das Finale der 10. Fußball-Weltmeisterschaft statt. Im eigenen Land hatte es die bundesdeutsche Elf bis ins Endspiel geschafft. Schauplatzwechsel.
Wir haben für die Weltmeisterschaft sehr viel eingebußt, denn die lieben Leute waren nicht da. Jeder hat sich zu Hause angeklatscht, das wahrscheinlich. Und naja, wir müssen unser Bier selber trinken.
Nichts los in den niederländischen Kneipen. Die Holländer fieberten lieber zu Hause mit ihrer Elf. Sie war die beste Mannschaft des Turniers und konnte an diesem Tag zum ersten Mal Weltmeister werden.
Die Millionenstadt Amsterdam war gestern Nachmittag um 16 Uhr mit dem Anpfiff leergefegt. Nur ausländische Touristen flanierten. Rundfahrtboote hatten Pause, die Fahrpläne der Nahverkehrsbetriebe waren geändert worden. Zuvor war es auf den Zufahrtsstraßen zu erheblichen Autoschlangen gekommen, weil alle noch den heimischen Fernsehapparat erreichen wollten.
Über 1,7 Millionen Menschen hatten die WM-Spiele in den Stadien gesehen. Alles war mit deutscher Gründlichkeit organisiert worden. Fast alles. Denn das Finale begann mit einer zweiminütigen Verspätung.
Es ist soweit. Die 90 Minuten von München nehmen ihren Anfang. Breitbeinig, selbstbewusst, so steht der Schiedsrichter Taylor dort in der Mitte und wartet, dass er endlich das Spiel freigeben kann. Aber, und das ist natürlich ein Organisationsfehler, es fehlen die Eckfahnen. Die Eck- und Mittelfahnen fehlen und werden jetzt erst gebracht.
16 Teams traten an, um das Turnier in Deutschland zu gewinnen. Es gab einen neuen WM-Pokal, den ein italienischer Künstler entworfen hatte. An diesem Sonntag sollte sich entscheiden, wer den Pokal aus 18-karätigem Gold in den Münchner Himmel recken durfte. Der niederländische Kapitän Johan Cruyff oder der deutsche Franz Beckenbauer.
Das Spiel ging nicht gerade glücklich für uns los. Wir haben überhaupt noch keinen Ballkontakt gehabt. Die Holländer hatten Anstoß und dann gleich Elfmeter.
Cruyff gegen Vogts. Cruyff am Ball und Freistoß oder Elfmeter. Jawohl. Es war innerhalb des Strafraums dieses Vergehen.
Der Fernsehkommentator Rudi Michel hat sich 20 Jahre später bei Berti Vogts entschuldigt, denn nicht er hatte Cruyff gefault, sondern Uli Hoeneß.
Da habe ich ihm gesagt, Herr Vogts, mir tut das immer leid, wenn ich das wieder sehe und wieder höre, das ist eine Katastrophe, dieser Fehler. Hat er gesagt, machen Sie nichts draus, der Hoeneß war's. Und er schickt mir immer, wenn das gesendet wird, eine Kiste Champagner und damit ist der Fall erledigt.
Zurück zum Spiel.
Neskens, der schon 2 Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an. Nichts zu machen für Meier.
Die Niederlande führten mit 1:0 gegen die Bundesrepublik Deutschland. Das große Ziel, im eigenen Land den Titel zu gewinnen, drohte zu scheitern. Kurios begann die Mission Titeleroberung schon vor der WM. Sportmoderator Wim Tölke.
Und wir, meine Damen und Herren, hören jetzt eines der bedeutendsten Chorwerke der modernen profanen Chorliteratur, das Schicksalslied der Profis.
Fußball ist unser Leben. Vor dem Turnier, das am 13. Juni 1974 begann, hatte die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Schallplatte aufgenommen. Sie kam in die Hitparade und wurde fast vergoldet. Das spülte viel Geld in die Organisationskasse des Deutschen Fußballbundes. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wurde die Aufnahme gewürdigt als öffentliche Selbsterniedrigung und belegte in den Sportschau-Skandalcharts Platz 7. Dann gab es einen heftigen Streit um die Höhe der Prämien. Der DFB wollte jedem Spieler 30.000 Mark zahlen für den Gewinn des WM-Titels. Sie erfuhren, dass die Italiener 120.000 Mark bekamen. Der Prämienpoker begann. Bernd Hölzenbein.
Der ist dann so ausgegangen, dass wir das verdoppelt haben. Es war ein wirklich langer Kampf, denn viele Spieler haben damit gedroht, dass sie abreisen. Die Bundestrainer damals haben damit gedroht, dass sie die Ersatzspieler, die schon alle im Urlaub waren, als Ersatzspieler dann zurückholen.
Die 60.000 Mark verliehen den Spielern keine Flügel. Sie flogen in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Chile nur anfangs hoch.
Breitner und Tor!
Die Bundesrepublik führte nach 15 Minuten mit 1:0.
Unverständlich, dass sich auf einmal so viele Fehler einschleichen.
Für die Zuschauer war der Abpfiff eine Erlösung. In dem Spiel gab es nur eine bemerkenswerte Situation.
Kapitän Valdes, dann gewinnt Berti Fuchs diesen Zweikampf und wird danach unsanft, äußerst unsanft von Caselli von den Beinen geholt, direkt vor den Augen des Schiedsrichters.
Er unterbrach das Spiel.
Und als so langsam sich die Gemüter beruhigen und der Übeltäter Caselli sich vom Boden erhebt, schreit der Schiedsrichter Babacan zu seiner Entscheidung und er zieht die einzig richtige Karte, die rote, Platzverweis für Caselli in der 67. Spielminute.
Es war die erste rote Karte bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Beim zweiten Spiel gegen den Außenseiter Australien versprach dessen Trainer einen Ausflug auf die Reeperbahn, wenn man Deutschland schlagen würde. Daraus wurde nichts. Helmut Schöns Truppe siegte mit 3:0 und enttäuschte trotzdem. Im letzten Gruppenspiel kam es zu dem brisanten deutsch-deutschen Duell, DDR gegen die BRD. DDR-Stürmer Jürgen Sparwasser.
Wenn ich mich noch daran erinnere, ich glaube, es waren so 2.500 Mark für die Erreichung der nächsten Runde. Das war wohl so etwa das, was wir dort als Prämie hatten. Und im Prämiensystem war bei uns nicht viel zu holen.
60.000 Mark gegen 2.500 Mark. Kapitalismus gegen Sozialismus. Torhüter Sepp Maier.
Damals war die SPD-Regierung dran. Und da haben wir uns natürlich schon unter politischen Druck gefühlt. Denn die SPD wollte unbedingt, dass die DDR gewinnt.
Wollten sich die Spieler dem Druck der Regierung beugen?
Beckenbauer und Vogt wussten es, dass wir verlieren mussten gegen die frühere DDR. Und na gut, Beckenbauer ist weiter hinten geblieben, also gar nicht so schnell. Und Berti Vogt hat natürlich auch schneller laufen können. Und ich war auch eingeweiht. Ich habe dann gemerkt, dass jetzt die Situation reif ist und habe mich dann hingeschmissen wie Buster Keaton. Und Sparwasser musste nur den Ball ins Tor reinhauen. Wir haben das gemacht, was dieser politische Druck auf uns gesessen war, dass zwei deutsche Mannschaften in dem WM-Turnier dabei bleiben. Und das haben wir ausgewehrt, was die Regierung eigentlich wollte.
Es war ein kleiner Scherz, den sich Sepp Maier im Nachhinein erlaubte. Die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Offizielle, Trainer und Spieler hielten sich zurück. Offenbar fühlte niemand politischen Druck. Jürgen Sparwasser.
Für die Spieler, die auf dem Spielfeld standen, sicherlich keine. Für Leute, die von dem Sport gelebt haben, sicherlich eine große. Sodass wir dieses nicht als Prestigekampf gesehen haben als Spieler, sondern als ganz natürliches Länderspiel. Ein Qualifikationsspiel, um in die nächste Runde zu kommen. Mehr war es nicht.
Auch die Sportkommentatoren übten Zurückhaltung. DDR-Fernsehreporter Heinz-Florian Oertel.
Speziell für dieses Hamburg-Spiel gab es für mich eine ganz strenge Devise. Gegen mich, für mich selbst. Sei ganz zurückhaltend, sei ganz ruhig und sachlich.
Die Boulevardpresse schürte aber den Kalten Krieg. Die DDR sei ein Käfig, in dem nur Superfunktionäre herausgelassen werden. Im Fernsehen gab es Interviews mit den sogenannten Fußballtouristen, die das Spiel in Hamburg sehen durften.
Wir sind von unserem Arbeitskollektiv vorgeschlagen worden, um eine Fahrt hier rüber.
Ist das also eine Art von Prämierung?
Ja, eine Auszeichnung für unsere geleistete Arbeit.
Wie teuer war die Reise für Sie?
In der zweiten Halbzeit brach lautstarker Jubel unter den Fußballtouristen aus.
Ohne Fehl und Tadel bis hierher. Hoffentlich kann ich das auch. Können wir das alle gemeinsam, liebe Zuschauer, nach 90 Minuten sagen. Sparwasser, Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg.
Die DDR siegte mit 1:0 durch das Tor von Sparwasser. Dadurch verdarb er sich den Abend.
Die erste Strafe habe ich ja im Prinzip im Hotel schon bekommen, indem ich dort versucht habe, aus dem Abend mit zwei Leuten noch etwas zu machen. Wir wollten auf die Reeperbahn und ich habe den Bundesgrenzschutz gefragt, ob er uns mal hinfährt. Er hat gesagt, die beiden nehme ich mit, aber Sparwasser, du bleibst zu Hause, das Risiko ist mir zu groß.
Der spätere Fußballmoderator Gerhard Delling konnte diese Niederlage als Teenager kaum fassen.
Das war ein Desaster, dieses 0-1. Das konnte einfach nicht sein. Ich habe auch an dem Tag gedacht, die WM ist vorbei, aber nicht nur das. Das ist ein Schaden für den deutschen Fußball, der ist nicht zu reparieren.
Im Nachhinein kann man sagen, dass diese Niederlage die bundesdeutschen Spieler aufgerüttelt hatte. Uli Hoeneß.
Erwin Schön war ja ein konfliktscheuer Mensch, der wollte ja keinen Krach haben.
Es war nicht seine Art, aber den Krach haben dann schon andere gemacht, allen voran unser Kapitän.
Helmut Schönes war zwar ein guter Trainer und alles und auch so menschlich alles in Ordnung, aber er hat sich halt nicht so richtig durchgreifen getraut. Und da hat halt der Franz halt dann ein Machtwort gesprochen und hat einige rausgeschmissen.
In der Öffentlichkeit entstand der Eindruck, Franz Beckenbauer hätte das Kommando übernommen. Wolfgang Overath sieht das ganz anders.
Letzten Endes hat der Helmut Schön immer die Entscheidung getroffen. Und auch in dieser Situation, zwar ist mehr aus der Mannschaft gekommen, aber die Entscheidung, wie es weiterging, die hat, und das ist in der Öffentlichkeit sehr oft falsch dargestellt worden, immer der Helmut Schön bis zum Endspiel immer getroffen und er war immer Herr der Lage.
Nach den Gruppenspielen gab es keine K.O.-Spiele, sondern eine sogenannte zweite Finalrunde. Je vier Teams spielten in zwei Gruppen. Die Sieger kamen ins Finale. Schöns Elf trumpfte groß auf, schlug Jugoslawien und Schweden. Um die Finalteilnahme ging es gegen den Olympiasieger Polen. Deutschland reichte ein Unentschieden, Polen musste gewinnen. Es ging in die Fußballgeschichte ein als die Wasserschlacht zu Frankfurt.
Es war eine Katastrophe, sagen wir mal. So viel Regen habe ich selten in wenigen Minuten herunterkommen sehen. Und der Platz war dermaßen unter Wasser und es spielten sich später Szenen ab, dass man erst glaubt, das sei eine Feuerwehrübung.
Erinnert sich Ernst Huberti, der das Spiel kommentierte. Mit Absaugrohren und Saugwalzen versuchte man, den Platz bespielbar zu machen. Der Anpfiff wurde eine halbe Stunde nach hinten gelegt. Was sollte man senden?
Man wusste überhaupt nichts. In der Kabine nicht, in der Regie nicht. Nirgendwo wusste man, wie soll es weitergehen.
Im Fernsehstudio versuchte man Fragen zu beantworten, die angeblich Zuschauer gestellt hatten. Was ist eigentlich Abseits? Darf man auch barfuß spielen? Es wurde sanfte Musik eingespielt zu unkommentierten Bildern aus dem Stadion. Als der Ball endlich rollte, war ein Viertel des Platzes unbespielbar. Uli Hoeneß verschoss einen Elfmeter, dann fiel die Entscheidung.
Ball auf Overath, schießt Tor! Und das war Müller.
Deutschland hatte das Finale erreicht. In München galt es zunächst, den Elfmeter aus der zweiten Minute zu verdauen.
Wir haben 5 Minuten, 10 Minuten gebraucht, um uns von diesem Schock zu lösen. Allerdings haben wir eben dann auch gemerkt, wie die Holländer jetzt mit uns umgehen wollten.
Einige deutsche Spieler sagten, dass die Holländer arrogant erschienen. Sie wollten die Deutschen vorführen. Das gelang nicht. In der 24. Minute wurde Bernd Hölzenbein im Strafraum gefoult.
Aber man kann sich ja das 100-mal in Zeitlupe wieder angucken. Und ich behaupte nach wie vor, wenn es 100 Schiedsrichter gibt, die das nicht kennen, dann würden 99 sofort Elfmeter pfeifen.
Für holländische Fans war es eine Schwalbe. Paul Breitner trat an zum Elfmeter.
Schauen Sie hin, meine Damen und Herren. Breitner die Nerven hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Beim Stande von 0:1 in der 24. Minute müssen wir das auch können. Tor!
Durch Beckenbauer und Vogts hätten die Deutschen in Führung gehen können. Die 42. Minute.
Müller und 2:1!
Die Holländer wurden nervös. Johan Cruyff meckerte den Schiedsrichter beim Gang in die Kabine an und erhielt die gelbe Karte. Paul Breitner.
Mit Beginn der zweiten Hälfte mussten die Holländer wieder von ihrem hohen Ross runtersteigen und begannen wieder so Fußball zu spielen, wie sie es eigentlich konnten.
Sie waren deutlich überlegen, aber es gelang ihnen kein Tor. Deutschland zitterte sich zum Sieg.
Fotografen scharen sich schon um Helmut Schön. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt! Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1974.
20 Jahre nach dem Wunder von Bern holte die deutsche Nationalmannschaft ihren zweiten WM-Titel. Für die Niederländer war dieser Tag ein sportpolitisches Trauma.
Holland ist der Weltmeisterschaft weggenommen.
Das war schrecklich, ja. Es gibt noch viele, die sind sehr sauer, ja.
Das ist in Holland eine Geschichte, die jeder Mensch da kennt.
Im Zeitzeichen erinnerte Detlef Wulke an die Fußballweltmeisterschaft, die am 13. Juni 1974 in Deutschland begann. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.